Ja, ich sitze hier mit Hans-Jürgen Pickert, der Disclaimer auch noch mein Vater ist und dessen Geschichte über seine Reise im April 1945 bis Anfang Mai 1945 von Berlin aus Richtung britischer Offensive, beziehungsweise am Anfang gedacht auch zu den Amerikanern und noch gar nicht zu den Briten, aber dann ging es zu den Briten hin, wir gerade in der Wochentaz gedruckt haben. Die Geschichte endet in der Form, wie sie jetzt drin ist, ja mit der Elbüberquerung, beziehungsweise kurz vor der Elbüberquerung und dann der Weiterreise zum Onkel Ferdinand nach Celles, ist die Geschichte von der Reise. Da warst du 14 Jahre alt und dein Freund Gerd war 15. Und vielleicht nochmal kurz, warum seid ihr da überhaupt alleine los? Das ist ja nicht normal in solchen Zeiten als 14- und 15-Jährige sich auf so eine Reise zu begeben.
In dieser Zeit war nichts normal. Wir haben in Berlin gelebt nach der Kinderlandverschickung von Januar 1945 bis eben zu unserer Abreise im April 1945. Es war übrigens so Mitte April und wir kamen zurück Ende Mai. Wir waren 6 Wochen unterwegs. Also meine Eltern meinten, dass es besser ist, wenn wir von den Russen nicht erbeutet werden, weil es hieß, die Russen fangen die Kinder weg und schaffen sie nach Sibirien. Zum Teil war ja auch vieles wahr, was da gesagt worden ist, wenn es auch nicht ganz so gewesen ist, wie wir später erfahren haben. Also das war eine Flucht vor den Russen letzten Endes aus Berlin. Mein Freund, der auch schon im wehrfähigen Alter war, er war gezogen zum Volkssturm. Er war ein Jahr älter als ich, also schon 15, ich war noch 14. Und ich war aus Solidarität und aus Angst bereit mitzugehen. Und wir hatten das Ziel, eine Tante in Brandenburg zu besuchen. Und meinten, womöglich kämen ja die Amerikaner nach Brandenburg, denn die waren ja rapide auf dem Vormarsch, während die Russen von der anderen Seite kamen.
Ihr seid dann, das ist ja der Teil, der auch in der Zeitung nachzulesen ist, ihr seid dann in ziemlichen Umwegen und mit allen möglichen Arten von Verkehrsmitteln über Rostock, Hamburg, Lauenburg, dann bei Lauenburg die Elbe überquert unter abenteuerlichen Umständen, die wir in der Zeitung nicht mehr haben drucken können, aber ihr habt viele Stunden gebraucht, seid 10 Kilometer abgetrieben in einem schlecht angetriebenen Ruderboot und seid dann zu dem Onkel Ferdinand nach Celle gekommen und habt dort das Kriegsende erlebt. Vorher aber schon die Briten getroffen, also ihr wart vorher schon quasi durch die Frontlinie durchgegangen und wart schon in britisch besetztem Gebiet. Was hat euch dann dazu bewogen, obwohl ihr aus Angst vor den russischen Besatzern aus Berlin weggegangen wart, doch nach einigen Wochen wieder zurückzukehren aus Celle nach Berlin?
Wir haben die Möglichkeit gehabt, Rundfunk zu hören. Und da hörten wir auch den Berliner Rundfunk, der wieder sendete, nämlich aus dem Funkhaus in der Masurenallee. Und da haben wir die alten Sprecher gehört, wir haben die alten Schlager gehört, die wir vorher kannten. Und die Aufforderung der Verwaltungen, doch nach Berlin zurückzukommen, um die Stadt wieder aufzubauen. Und da wir nun all diese alten Leute, die wir kannten, wieder hörten, wussten wir, die sind nicht verhaftet worden, die sind nicht nach Sibirien transportiert. Und da haben wir uns entschlossen, wir wollen auch wieder nach Berlin fahren. Immerhin hatten wir ja unsere Eltern da und eine Wohnung. Und letzten Endes hatten wir da schon die Hoffnung, dass die Schule wieder losging und unsere Klassenkameraden wieder zu treffen. Also es war insgesamt die Stimmung Aufbruch nach Berlin.
Du beschreibst ja in deinem Text, oder hast es eben auch gesagt, dass ihr auch deshalb gegangen seid, weil Gerd Angst hatte, in den Volkssturm noch eingezogen zu werden und womöglich in den letzten Kriegstagen eines absehbar nicht mehr gewinnbaren Krieges aus deutscher Sicht noch verheizt zu werden, wie so viele andere. Was ist denn eigentlich mit euren Klassenkameraden, die ihr ja auch zurückgelassen habt, zum Teil schon in der Kinderlandverschickung, aber dann auch in Berlin, was ist denn mit denen passiert? Habt ihr das rausfinden können?
Später haben wir erfahren, dass von den etwa 50 Klassenkameraden, also wir hatten zwei Parallelklassen, die in Werdes bei Soldin in einem alten Tanzsaal, einer alten Kneipe untergebracht waren, dass von diesen 50 8 da geblieben waren. Das war etwas tragisch. Es war die Möglichkeit, vorher mit einem Güterzug nach Berlin zu fahren. Und da konnte man aber nicht alle Sachen mitnehmen. Da musste man bloß seine unmittelbaren Kleidungsstücke mitnehmen. Und dann gab es einen Mitschüler, der einen sehr einflussreichen Vater hatte, der einer Fahrbereitschaft vorstand irgendwo beim Militär. Und er hat gesagt, fahrt mal nicht mit dem Zug. Ich schicke euch einen Lastwagen, der euch nach Berlin bringt. Und da könnt ihr alles mitnehmen, was ihr wollt, die Betten und so weiter. Und da sind 8 Leute da geblieben, nämlich die Freunde von diesem Schulkameraden. Und sind nicht mitgefahren nach Berlin, haben gewartet auf den Lastwagen. Und sie sind dann offenbar, das haben wir später erfahren, nicht mit dem Lastwagen gefahren, sondern sind von einem fanatischen Nazi aufgegabelt worden bei Soldin und mit Panzerfäusten versorgt worden und sollten den Russen gegenübertreten. Das sind sie dann wohl auch und man hat sie vor dem Ort erschossen. Das war also das Ende der Kinderlandverschickung. Es waren mehr Leute gestorben, als in Berlin gestorben wären bei irgendwelchen Bombenangriffen. Denn in Schöneweide waren die Bomben nicht so sehr wirksam.
In Oberschöneweide hast du gewohnt, bist du groß geworden mit deinen Eltern zusammen. Du beschreibst in dem Text, als du dann zurückkommst aus der Kinderlandverschickung, ja auch allein und mit einem Trick, dass du Gelbsucht vortäuscht und deshalb unbedingt aus gesundheitlichen Gründen wieder ins Elternhaus musst, weil nur dort die Diätkost herzustellen sei, die du unbedingt bräuchtest. Und da beschreibst du ja, dass dein Vater irgendwie so eine Auszeichnung als Luftschutzwart bekommen hat und ähnliches. Wieso war dein Vater eigentlich nicht im Krieg?
Mein Vater war in einem für die Rüstung sehr wichtigen Betrieb beschäftigt bei Telefunken. Er war beschäftigt mit der Konstruktion dieser V2, der Vergeltungswaffe, die auch gegen England eingesetzt wurde, bekanntlich den Krieg nicht entschieden hat.
Und deshalb musste er nicht an die Front.
So ist es.
In welchem Moment, weil du beschreibst in deinem Text auch an mehreren Stellen, dass ihr nicht mehr an den Endsieg geglaubt habt. Du beschreibst an einer anderen Stelle, wo du verhört wirst von einem britischen Offizier, der dich fragt nach, ob du Aufträge des Werwolfes hättest, also der nach dem Willen der Nazis zu gründenden jugendlichen Untergrundorganisation der Nazis, die gegen die Besatzung kämpfen sollte, dass du dich lieber mit dem britischen Offizier gegen die Nazis verbündet hättest als andersrum. An welchem Moment hast du Jahrgang 1930 und eigentlich in der Hitlerjugend auch erzogen und in dem pädagogischen System der Nazis erzogen, aufgehört, an das System des Nationalsozialismus oder auch an den Endsieg zu glauben?
Also zwei Dinge. Erstens waren wir in Niederschöneweide, nicht in Oberschöneweide. War sehr wichtig damals, denn Niederschöneweide war im Bezirk Treptow und Oberschöneweide im Bezirk Köpenick. Das hat sich nach dem Krieg später erst geändert. Und was uns bewogen hat, nicht an den Endsieg zu glauben, das waren die Trümmer in Berlin letzten Endes. Und dass wir die Geschwader der amerikanischen Bomber praktisch am Himmel gesehen haben, vor allen Dingen auch in Soldin, komischerweise, sind die über Ostdeutschland nach Berlin geflogen. Woher, weiß ich heute noch nicht. Aber wir haben beobachten können, wie diese Flugzeuge, die Fortress der Amerikaner vor allen Dingen ungehindert nach Berlin flogen und wir wussten eigentlich nach jedem Angriff nicht, ob unsere Eltern noch leben. Also die Stimmung war sehr gedrückt und vor allen Dingen waren unsere Lebensumstände, immerhin war ich 14 Monate in der Kinderlandverschickung sehr ungünstigen Umständen. Und all das zusammen hat uns zu der Meinung gebracht, wir werden wohl den Krieg nicht gewinnen können. Außerdem haben wir heimlich auch BBC gehört. Wir hatten immer irgendeine Möglichkeit, die Engländer mit ihrer Wahrheit zu hören, im Gegensatz zu dem, was uns der Reichsrundfunk beschert hat.
Das heißt aber, was dich davon, also du hast den Glauben an den Endsieg zwar verloren, aber was war dir damals, was war deine Einstellung eigentlich zum, gerade in dieser letzten Zeit zum Nationalsozialismus als solches? Weil, ich mach mal einen Einschub, was ich ja weiß, aber du zu dem Zeitpunkt nicht wusstest auch, war, dass deine Mutter ja auch nach den Rassegesetzen, den Nürnberger sogenannten Rassegesetzen der Nazis, wäre ja deine Mutter als Halbjüdin durchaus gefährdet gewesen. Das ist ja nur deshalb nicht rausgekommen, weil sie halt ein uneheliches Kind war eines jüdischen Vaters und einer nichtjüdischen Mutter. Und du warst nach dieser Geschichte, wärst du Vierteljude gewesen, auch noch mit drin in dem, was die Nazis als unarisch und unarisches Blut angesehen hätten. Das wusstest du damals nicht, weil es ja deine Mutter auch vor dir verheimlicht hat, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Aber das hätte dich ja dazu bringen können, zu sagen, das ganze System des Nationalsozialismus ist wohl ziemlich daneben. Hattest du diese Einstellung damals in irgendeiner Art und Weise? Oder war das eigentlich vor allem deshalb, weil der Krieg ist verloren, das wird nichts mehr mit denen, wir müssen was anderes haben?
Ich kann dir das gar nicht mehr so genau beschreiben, wie das war. Nur vielleicht eine Episode. Da besuchte ein Bandführer mal unser KV-Lager und wir mussten draußen antreten und warten, bis der das Lager besichtigt hatte und mal zu uns kam und vielleicht auch noch ein paar Worte an uns richtete. Und wir haben dann plötzlich, ich weiß gar nicht warum, angefangen zu singen. Und zwar nach dem Liede, es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg. Wir haben den Schrecken gebrochen, für uns war es ein großer Sieg. Das war ein Nazi-Lied. Und da sangen wir dann, es zittern die morschen Knochen der Welt vor der KLV. Wir haben den Braten gerochen, man macht uns hier zur Sau. Wir werden weiter marschieren, bis Bandführer Briefträger sind. Und dann endete das irgendwie anders. Wir haben also eigentlich Widerstand geleistet, wenn man so will. Aber das war kollektiv und das hatte außer einem Lehrer nichts, keiner gehört und auch keinen Gebrauch davon gemacht. Also wir waren skeptisch gegenüber alles, was da passierte. Aber ich sag mal ein paar Episoden. Wir wurden aufgefordert, uns zu den Soldaten zu melden, als wir da 14, 15 Jahre alt waren. Und da haben viele von uns beschlossen, wir wollen zu den Fallschirmjägern, denn wir hatten gehört, da gibt's keine SS. Und das war damals schon keine gute Adresse, die SS, komischerweise. Es lag vielleicht auch an ein paar Vätern. Der eine war, wie sich später herausstellte, in einer Freimaurerloge mal gewesen. Und der hat mal von Demokratie geredet. Und das sprach sich darum, dass die Demokratie ganz schöne Sache sei, im Gegensatz zu dem, was wir da so erleben, mit den täglichen Befehlen. Wir sind ja sogar im Gleichschritt zum Kino marschiert. Das war uns alles nicht so sehr angenehm, weil wir auch hin und wieder eher einen Film sahen mit Johannes Heesters und anderen, die unsere Vorbilder wurden. Die hatten Haarschnitte, die wir niemals haben durften. Wir mussten HJ-Haarschnitt haben, Streichholzlänge. Und diese Leute, die da auf der Leinwand rumtanzten und sangen, die waren so ganz anders. Und das wollten wir irgendwo mal erleben. Und das war so weit von uns entfernt wie ein Märchen. Und so war das auch dort. Man hat also versucht, sich an die Zukunft zu gewöhnen. Und die fallschirmige Geschichte ist Gott sei Dank nie Wirklichkeit geworden. Und da kam es aber dazu, dass ich das meinen Eltern erzählte mit den Fallschirmjägern. Und die haben gesagt, Junge, lass das bleiben. Das sollten ja Offiziersanwärter werden, die wir da mal im Auge hatten. Und da hätte man eine Ahnentafel wieder mal errichten sollen. Also alles aufschreiben, was da an Vorfahren existiert. Und da war bei mir ja immer eine Lücke bei dem Großvater. Da sind meine Eltern immer drum rumgegangen. Da haben sie so getan, als ob der Großvater unbekannt wäre. Und das wollten sie vermeiden. Und darum habe ich dann mich auch nicht gemeldet zu den Fallschirmjägern. Also zu gar keinem. Das musste man ja nicht, das konnte man nur. Und wir haben das teilweise deshalb machen wollen, weil wir da dachten, dann kommen wir raus aus dem Lager. Man wusste ja gar nicht, wie lange das da dauern wird.
Es gab ja zum 40. Jahrestag des Kriegsendes, jetzt feiern wir das 80., gab es diese berühmte Rede von Richard von Weizsäcker, der das Wort vom Tag der Befreiung quasi in den offiziellen Sprachgebrauch der Bundesrepublik einführte und damals durchaus angefeindet wurde dafür. Und viele sagten, das war aus deutscher Sicht kein Tag der Befreiung, das sei ein Tag des Zusammenbruchs gewesen. Kannst du dich erinnern? Ich meine, nun wart ihr sehr jung und habt vielleicht auch über solche politischen Geschichten damals noch nicht so richtig nachgedacht, aber war es für euch dieser 8. Mai, den ihr da in Celle erlebtet, also das offizielle Kriegsende, für euch war der Krieg ja schon ein bisschen vorher vorbei gewesen, was war das? War da ein Gefühl von Befreiung da und hattet ihr das Gefühl, dass auch die Leute um euch rum das als Befreiung anfassen oder war es eher, ja gut, dass der Krieg zu Ende ist, aber es ist ein totaler Zusammenbruch und da ist nichts gut dran? Wie hast du es empfunden?
Das war ja damals selbst für dem Regime feindlich oder jedenfalls fremd gegenüberstehenden Menschen die Idee, nach dem Krieg wird es schlimmer als im Krieg, genießt den Krieg, der Frieden wird fürchterlich, war so ein Sprichwort im Volk. Wir haben von Befreiung oder Eroberung oder sowas eigentlich überhaupt nicht nachgedacht. Das war ein Kampf um die Existenz eigentlich jeden Tag, dass man genug zu essen hatte und dass man nicht von Bomben getroffen wird oder sonst wie zu Schaden kommt. Jeder suchte eigentlich immer zu überleben bei der ganzen Geschichte. Und ideologisch hatten wir da kaum irgendwelche Diskussionen, auch besonders als so junge Leute. Ich wusste, mein Vater, der hatte was gegen die Nazis, der nannte die immer Goldfasanen, besonders die mit dem goldenen Parteiabzeichen oder so. Und ich wusste, im Luftschutzbunker, wo wir ja bis zum April 45 jede Nacht mindestens einmal rein mussten, weil Fliegeralarm war, da war dann auch mal so einer mit einem Parteiabzeichen und der war ziemlich isoliert. Also die Leute hatten wirklich die Nase voll vom Krieg, aber sie hatten Angst vor dem Frieden, weil sie ja alle wussten, dass die Nazis nicht, dass sie die Juden ermordet haben, das wussten die wenigsten, glaube ich, aber dass sie die Nachbarn überfallen hatten und dass die nun alle gegen uns waren und letzten Endes ja auch Deutschland fast schon erobert hatten, das war uns schon klar. Und man konnte sich eigentlich kaum vorstellen, dass es Deutschland so gut gehen würde, wie dann wirklich 5 oder 10 Jahre später.
Ende Mai 1945 wart ihr zurück in Berlin und das war ja dann schon Schöne Weide, Ober- und Nieder, gehörte ja zum sowjetischen Sektor.
Von Anfang an, ja. Während West-Berlin da 3 Monate von den Westalliierten besetzt war, von den Russen besetzt war, bis im Juli die Westalliierten ihre vorgesehenen Sektoren besetzten.
Genau. Nun wart ihr ja weggegangen, unter anderem auch aus Angst vor den Russen. Wie waren denn dann die Erlebnisse, als man zurückkam?
Na, erstens haben wir festgestellt, dass sämtliche Häuser, wir wohnten in Schöneweide in der Kölnischen Straße, das waren Häuserblocks, 28, 29 gebaut, und die Türen waren alle abgeschlossen, das war vorher nicht der Fall, und wir mussten da also unten stehen und pfeifen, das konnten wir damals so mit 2 Fingern oder 4, je nachdem. Und dann taten sich oben die Fenster auf und meine Mutter und die Mutter von dem Gerd, meinem Freund, guckten raus und schlugen die Hände freudig über den Kopf zusammen. Die Kinder sind wieder da nach 6 Wochen. Und dann wurde natürlich erzählt, was passiert war. Nicht? Die Russen waren gekommen, sie waren auch in die Luftschutzkeller gekommen und haben Frauen vergewaltigt. Frau Kompanini von nebenan musste dreimal dran glauben und so weiter. Wir kriegten sogar noch eine Einquartierung in die 2,5-Zimmer-Wohnung. Da wohnten da zwei russische Soldatinnen drin. War eine große Freude für uns, weil die immer Kapuscha brachten, nämlich Kohlsuppe. Und das war wunderbar. Die kriegten noch abends Besuch von Offizieren. Die schliefen in dem Schlafzimmer, was früher das Schlafzimmer der Eltern gewesen war. Und wir wohnten in den anderen beiden, mein Kinderzimmer und im Wohnzimmer. Und eine Küche benutzten wir gemeinsam, aber die Russinnen kochten ja selten was in der Küche, sondern sie brachten uns dann vielleicht hin und wieder dieses und jenes, wie schon bemerkt. Irgendwann waren die wieder raus, ich weiß gar nicht wann. Und dieser ganze Russenspuk war da erstmal zu Ende. Nicht? Abgesehen davon, dass da auf der Straße in Schöneweide auch Leute weggefangen wurden. Im besten Falle mussten sie irgendwo eine Latrine putzen und im bösesten Falle kamen sie nach Sibirien und nicht wieder zurück. Das war ziemlich willkürlich.
Du hast ja in diesen Monaten zunächst die Briten kennengelernt. Die Geschichte ist in der Zeitung. Dann aber auch die Kontakt zu den Amerikanern gehabt und schlussendlich zu den Russen. Was würdest du sagen, ist der Hauptunterschied gewesen zwischen diesen drei Kontakten mit den damaligen Siegermächten?
Naja, die Engländer haben wir mehr von, ja, also politisch kennengelernt, möchte ich so sagen. Erstmal waren es die ersten Soldaten der Alliierten, die wir sahen. Und da hatten wir wenig Kontakt, aber dann ein Verhör und dass sie meine Armatur geklaut haben. Mit den Briten war das eigentlich weniger erfreulich. Den Amerikanern haben wir auf dem Bahnhof in Oebisfeld, war es, wenn ich nicht irre, getroffen. Wir wohnten in einem Eisenbahnabteil, wo wir nachts mit einer Kerze ein bisschen Wärme erzeugt haben.
Also wir meinten nach wie vor, Gerd und du, aber dann schon auf dem Rückweg nach Berlin?
Auf dem Rückweg war das noch nicht nach Berlin direkt. Da war es also auf dem Rückweg, auf dem Weg eigentlich nach Celle und später nach Magdeburg. Aber gut, ich will sagen, dass die Begegnung mit den Amerikanern war bei uns eigentlich ganz erfreulich. Die haben wir festgestellt, wir haben da so ein paar beobachtet auf der anderen Bahnsteig, die da wohnten in so einem alten Wärterhäuschen und die schütteten immer ihren Kakao, ihren übrig gebliebenen, auf die Gleise und wir meinten, das sei also besser, wenn wir den trinken und haben dann darum gebeten. Und die haben es uns auch gegeben, obwohl sie es eigentlich gar nicht gedurft hätten. Die waren sehr nett zu uns, haben auch uns ein Weißbrot geschenkt und haben uns dann noch gefragt, ob wir nicht Lust hätten, nach Amerika zu gehen. Da gibt es so viele Jobs in der Ölindustrie und da wären wir doch gut untergekommen. Ich weiß nicht, ob die Möglichkeit gehabt hätten, uns das zu ermöglichen, aber wir wollten das damals ja gar nicht. Ja, und die Russen, das war eine schöne Geschichte. Wir sind zum Schluss, ich will die Umstände gar nicht näher schildern, als wir aus Magdeburg über die Elbe gekommen waren, kam ein Lastwagen, darauf zwei russische Soldaten und ein deutscher Kommunist. Der wollte nach Berlin und hat Russisch gekonnt und hat übersetzt, dass wir auch nach Berlin wollen. Und die Russen haben uns dann mitgenommen, haben unterwegs noch ihre Kalaschnikow repariert, dadurch, dass sie auf den Kühler geschlagen haben damit. Und da kamen ein paar Schüsse raus, war sehr abenteuerlich. Und wir haben den ersten fetten Speck mit fast 90%igem Alkohol getrunken bei den Russen. Und die waren sehr nett. Und die haben uns bis an den Rand von Berlin gefahren. Und da fuhr schon eine Straßenbahn nach Schöneweide. Das war auch ein Wunder für uns.
Du sagtest ja, ihr seid zurückgekommen, um euch am Wiederaufbau der Stadt zu beteiligen. Und auch in der Hoffnung, die Schule ginge wieder los und all sowas. Wie war es denn dann tatsächlich? Wie konntet ihr euch am Wiederaufbau beteiligen? Beziehungsweise wie lebte es sich in einer Stadt, die ja dann doch nach all dem, was man heute noch in Schwarz-Weiß-Bildern sehen kann, unfassbar doll zerstört war?
Ja, naja, es waren ja nicht alle Teile zerstört. In Schöneweide war es gar nicht so schlimm. Das steht also bei uns im Haus. Das hatte drei Stockwerke. Da war die Hälfte des obersten Stockwerks durch eine Brandbombe weggekommen. Das andere hatten sie wohl gelöscht, da war mein Vater noch dabei mit seiner Feuerpatsche. Immerhin war ein Notdach aufgebaut worden, mit Dachpappe bedeckt. Und wir wohnten ganz angenehm. Aber es musste eben immer Holz besorgt werden für den Kohlenofen. Die Kohlenöfen hatten, waren glücklicher dran als die reicheren mit Zentralheizungen. Die funktionierten nämlich alle nicht. Die stellten dann so einen Kanonenofen, wenn sie ihn irgendwo kriegen konnten, in ihre Wohnzimmer, heizten eine Stube und allenfalls den Küchenherd mit irgendwelchem Holz, was sie irgendwo gefunden hatten. Und es wurde auch viel Kohle geklaut irgendwo, wo noch welche war. Ich weiß, wir sind aufs Ausbesserungswerk, aufs Eisenbahnausbesserungswerk, da in Schöneweide, durch den Zaun gegangen und haben uns da Koks geklaut und sowas alles. Also es musste irgendwie gemacht werden. Ich wurde ja dann Maurerlehrling und habe dann Holz vom Bau mitgebracht. Und da hatten wir dann immer eine warme Bude.
Die Sowjets, wie auch die Amerikaner und die Westzonen, haben sich ja die Umerziehung der deutschen Bevölkerung, also weg vom Nationalsozialismus und entweder hin zum Sozialismus oder aber hin zu einer liberalen Demokratie in den Westzonen vorgenommen. Was waren deine Erlebnisse und Begegnungen mit solchen Versuchen?
Wir wollten unbedingt mitmachen. Wir sind zur Antifa gegangen, die antifaschistische Jugend war da, also die FDJ noch nicht gegründet, aber alsbald. Und wir sind also zu der Antifa gegangen, die hatten einen, wie man so sagt, Lokal in einer Schule und wollten uns da anmelden. Und siehe da, wir erlebten, dass uns ein paar ehemalige Jugendführer, also ich sage nicht HJ, sondern wir waren ja im Jungvolk, die 1- bis 14-Jährigen, aber die Führer waren teils schon 16, 17. Und da begegnete uns ein Zugführer und ein Fähnleinführer und da sind wir rückwärts wieder raus und haben uns gar nicht erst angemeldet. Wir dachten, da läuft irgendetwas schief. Wir haben dann später erfahren, dass Leute, die sagten, sie seien Kommunisten und man konnte ihnen das Gegenteil nicht beweisen, auch ohne weiteres dann in der neuen Bewegung mitmachen konnten. Aber das waren natürlich Erlebnisse, die uns dann dem Kommunismus ein bisschen befremdlich gegenüberstehen ließen.
Sag noch mal was zu deinem Freund Gerd. Habt ihr, nachdem ihr diese höchst intensive Zeit, diese Wochen da miteinander gereist seid, habt ihr die Verbindung auch weiter gehalten in eurem weiteren Leben? Du bist jetzt, wirst jetzt 95 dieses Jahr.
Ich war dann befreundet bis zu Gerds Tod. Der ist sehr viel früher gestorben als ich. Ich lebe ja noch und wir haben eigentlich jeden Tag Schach gespielt. Er ging noch zur Schule bis zum Abitur. Ich bin soweit ja nicht gekommen, bin vorher weggegangen, weil mir das zu dumm war mit der Schule. Und später hat er mich dann zum Agenten gemacht. Er hatte Verbindungen, weiß ich nicht warum, zur CIA, die nachher dann zum Bundesnachrichtendienst wurde.
Ja, nicht die CIA, die Organisation GIL wurde zum Bundesnachrichtendienst.
Die Organisation GIL wurde zunächst einmal von der CIA aufgefressen und dann zum Bundesnachrichtendienst gemacht. Und die CIA existierte natürlich weiter als CIA. Hatte dann freundschaftliche Verbindungen. Aber naja, es ging damals um Militärspionage, wie viele Panzer der Sowjets sind in der sowjetisch besetzten Zone stationiert, wie viele Flugzeuge, wie viele Soldaten, wie viele Kasernen sind besetzt und das waren so die Sachen. Und da wir uns entschlossen hatten, die Möglichkeit zu nutzen, dem Kommunismus zu schaden, haben wir da ein bisschen mitgemacht. In der Zone war ich sogenannte Anbahnungsquelle. Also ich konnte meinem V-Mann-Führer sagen, war ein alter Offizier übrigens von der Wehrmacht, wer ansprechbar wäre in meiner Umgebung, auch wenn er nicht mitmachen wollte, keine Anzeige erstatten würde und wie viele Leute dann da wirklich angesprochen worden sind, weiß ich nicht. Das war eben das Gesetz der Geheimdienste. Und ich bin ja dann mit 21 nach West-Berlin gegangen, hatte also nicht sehr viel Erfahrung in der Praxis. Sehr tragisch eigentlich, als ich in West-Berlin dann war, wurde ich V-Mann-Führer, hatte 5 Leute, die nach West-Berlin kamen und immer mit Zettelchen aufgeschrieben hatten, was sie beobachtet hatten. Der eine wohnte an der Bahnstrecke, ein Rentner, und der andere an einem Flugplatz und so weiter. Und 3 von den Leuten sind später offenbar verhaftet worden, ein paar Monate nachdem ich in West-Berlin war. Und das war so das Gesetz in dem späteren Bundesnachrichtendienst auch, dass Leute abgeschaltet werden, deren Quellen verhaftet werden, weil man nicht weiß, ob sie mit dem zusammenhängen. Möglicherweise hat mich ja einer beobachtet, nachdem ich nach West-Berlin gegangen war, und beobachtet, dass ich dann ein Treffen hatte mit Leuten, die da aus dem Osten kamen. Wir hatten eine konspirative Wohnung in West-Berlin, die wir als Arzneimittelvertretung getarnt hatten. Also es war alles sehr abenteuerlich. Wir haben das auch, das haben wir genossen als Indianerspiel mit 19, 20 Jahren.
Obwohl ihr euch da habt führen lassen ja von lauter Altnazis. Ich meine, Gehlen-Organisation war ja voller Altnazis.
Ja, das war sicher so. Aber wir haben die als Offiziere kennengelernt, die sich natürlich nicht als Nazis zu erkennen gaben, falls sie welche gewesen sind. Es gab ja auch Soldaten, die das nicht waren. Und ob sie es waren oder nicht, sie haben jedenfalls getan, als ob sie schon immer gegen Hitler gewesen sind. Damals gab es ja überhaupt keine Nazis, wenn man sie fragte. Und so hat das ja auch niemanden gestört. Aber es war auch so, dass uns diese Offiziere sagten, die Quellen, die wir da hatten, da war ein SA-Mann dabei, das wussten wir genau. Und die haben mal gesagt, das macht uns nichts aus. Die Hauptsache ist, dass sie jetzt gegen den Kommunismus arbeiten.
Naja, das war ja auch die Linie der US-Amerikaner, die agieren selbst, der ja als General der Wehrmacht, was war er? Auslandschef, Fremde Heere Ost, wenn ich die Bezeichnung richtig weiß.
Genau.
Er tatsächlich
Fremde Heere Ost war das, was der Gehlen geleitet hat.
Und in Hitlers Diensten stand. Und du hast gesagt, der Gerd hat dich da reingebracht. Hat er diese Karriere denn da weiter verfolgt dann?
Er hat das sehr lange offiziell gemacht, also offiziell mir gegenüber und seinen Verwandten und Freunden gegenüber, die das sowieso schon wussten. Und eines Tages, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr des Herrn das war, hat er plötzlich allen Leuten erklärt, dass er gebrochen hat mit dem Bund, weil er sich irgendwie über was geärgert hatte. Und er würde nun privat weiterleben als Programmierer. Und er ginge zu Siemens nach München und hatte dort ein Büro, ein Telefon und so weiter. Und ich habe bis heute den Eindruck, dass er dann immer noch bei dem BND, beim Bundesnachrichtendienst arbeitete, sondern dass da einfach nur beschlossen worden war, dass nun die Leute, die davon wissen, nun endgültig abgeschaltet werden. Und er hat wahrscheinlich bei Siemens getarnt als Siemens-Mitarbeiter beim Nachrichtendienst gearbeitet. Aber ich kann das nicht beweisen. Ich habe das verfolgt bis zu dem Punkt, wo er sich hatte entschließen können, ob er Offizier wird oder Beamter. Er hat sich dann für die Beamtenlaufbahn entschieden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er die aufgegeben hat.
Ja, und um vielleicht abzuschließen, du bist ja dann über verschiedene Stationen beim Journalismus gelandet und warst lange, lange Jahre bei der Deutschen Welle, am Schluss Studioleiter Berlin, am Schluss vor deiner Berentung. Ja. Nicht am Schluss vor der Deutschen Welle, weil die gibt's ja noch. Wobei du hast immer Radio gemacht und Kurzwellen bespielt. Das gibt's tatsächlich inzwischen nicht mehr bei der Deutschen Welle. 1994 bist du in Rente gegangen, da erinnere ich mich noch. Das war das Jahr, wo ich in der Taz anfing. Vielleicht allerletzte Frage, noch einmal zurückkommend auf diese Zeit, die du ja in deinen Erinnerungen, also das, was in der Taz steht, ist ja ein bearbeiteter Auszug aus längeren Lebenserinnerungen, die du vor einigen Jahren mal aufgeschrieben hast. Und da beschreibst du das ja so als trotz aller Widrigkeiten mit die schönsten Wochen deines Lebens. Aus der Sicht heute, was würdest du sagen, wie sehr hat dich tatsächlich und dein weiteres Leben und deine Ansicht oder dein Gucken aufs Leben diese Zeit auch geprägt?
Nichts ist ja so erfreulich und angenehm wie überstandene Schwierigkeiten. Und davon gab es eine Menge und man hat es überstanden, man hat Hunger überstanden und Lebensgefahr. Ich war also mehrfach kurz neben dem Ableben und hatte eigentlich immer im Leben die Idee, es kann nicht schlimmer werden, als es gewesen ist. Ich habe also immer eine sehr positive Einstellung zum Leben gehabt, habe es noch heute. Und sowas hilft einem doch. Und deshalb sage ich im Nachhinein, es war einer der nützlichsten, man kann dann vielleicht sogar sagen schönsten, weil abenteuerlichsten Zeiten. Und man war jung. Es gibt ja sogar Soldaten, die den Krieg als angenehm empfunden haben, weil sie noch jung waren. Sie haben Dinge erlebt, die sie später nicht mehr erleben konnten, weil sie dann alt waren.
Danke dir.